Wie ist die Lage?
Wie ist die Lage?
Wie ist die Lage?
Wie ist die Lage?
Wie ist die Lage? Der fast tägliche Podcast mit Lars Meyer.
Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast als Kooperation mit der Mopo und der Gute-Leute-Fabrik spürt seit über einem Jahr tagesaktuellen Fragen nach. Macher, Musikerinnen, Models, Mütter und Politiker, genauso wie Schwestern, Schüler, Schlachter, Freiberufler oder Helfer, also prominente Lenker oder unbekannte Denker, kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich gute Leute an.
Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist das Discovery Dock in der Hafen City. Hier kannst du den Hamburger Hafen virtuell aus bisher ungesehenen Perspektiven erleben. Einfach online unter discovery-dock.de ein Slot buchen. Das war Werbung. Herzlichen Dank.
Heute befrage ich Constanze Lux von Ladus Catering. Ahoi, Constanze.
Moin, moin, Lars. Hi.
Liebe Constanze, Hamburg hat 2G ausgerufen. Das heißt, dass Genesene oder Geimpfte wieder auch auf Events gehen können und dein Catering beispielsweise genießen dürfen. Du dürftest also sehr glücklich sein dieser Tage oder wie ist die Lage?
Doch, ich bin vor allem gerade im Urlaub und freue mich, dass ich den ersten Urlaub seit, ich glaube, der Corona-Lockdown-Zeit in einem Jahr genießen darf. Ein bisschen kann ich mich jetzt erholen. Mhm. Und von den nämlich vielen Catering-Aufträgen, die wir tatsächlich vor meinem Urlaub und die dieses Jahr im Sommer wieder hatten, wo die Lockerungen ein bisschen besser waren. Also da freue ich mich natürlich als Unternehmerin drüber, dass unser ganzes Geschäft auch während der Lockdown-Zeit, wir hatten im letzten Podcast auch schon mal drüber gesprochen, wir haben so einen Mittagstisch angeboten und Abendbrot-Picknick. Körbe quasi, dass das wieder ein paar Neukunden auf uns aufmerksam gemacht hat und wir jetzt ein bisschen davon zehren können, ja, als Unternehmer.
Aber sag mal, den Mittagstisch, den macht ihr jetzt nicht mehr, oder?
Nee, den machen wir nicht mehr, in der Tat. Das hat sich auch monetär für uns in der Hinsicht nicht gelohnt, dass der Aufwand dann doch recht groß war. Also für die Erhöhung des Bekanntheitsgrads war es gut und die Kunden, die dort zu Gast waren, haben auch häufig halt jetzt Caterings nachgefragt. Also da aus der Marketingperspektive hat es uns was gebracht, ja.
Und das ist ja durchaus eine Perspektive, die ich auch sehr zu schätzen weiß. Okay, das heißt, du machst jetzt erstmal Verschnaufpause und dann geht es jetzt an die angesprochenen Veranstaltungen und dann ist wieder alles in Butter.
Ja, so richtig in Butter ist nicht alles, würde ich sagen. Also wie gesagt, als Unternehmerin freue ich mich natürlich darüber. Wir hatten, glaube ich, letztes Mal auch drüber gesprochen. Wir haben ein sehr gutes Netzwerk auch in Eimsbüttel gestartet unter den Unternehmerinnen, den kleinen Unternehmen, jetzt nicht nur aus der Gastronomie, die mich ja betrifft, sondern auch aus anderen Bereichen. Also wir sind ja auch sehr in Austausch gegangen in der harten Phase des Lockdowns mit Einzelunternehmerinnen hier in Eimsbüttel, in dem ich ja mit meinem Unternehmen beheimatet bin. Das sind kleine Bekleidungsgeschäfte. Oder eine Friseurin, mit denen wir angefangen haben, hier ein Netzwerk zu starten sozusagen, eine kleine Interessenvertretung hier in Eimsbüttel.
Okay, und da habt ihr euch immer mal wieder ausgetauscht. Es war ja, man kann sich ja fast nicht mehr dran erinnern, aber vor einem halben, dreiviertel Jahr war ja ein Riesenthema immer, die Überbrückungszahlungen kommen zu spät und so. Und irgendwann hat ja auch Herr Dressel, unser Finanzminister, Finanzsenator, sehr gewütet und den Wirtschaftsminister Altmaier quasi angefunkt und irgendwann flossen die ja jetzt wieder, ne?
Genau, also es sind jetzt viele Themen, die auf dem Tisch liegen. Also bei uns war es ja damals, wir haben halt, wie gesagt, in der letzten Lockdown-Phase, wo wir uns ja auch noch nicht treffen konnten mit so vielen Leuten, wo noch die Kontaktbeschränkungen waren. Also im letzten Winter quasi haben wir gesagt, wenn es dann wieder geht im Sommer, möchten wir gerne so eine Art, also Stammtisch hört sich immer so profan an, du weißt, was ich meine, halt einfach einen Austausch unter den regionalen Unternehmern hier starten, indem wir all diese Themen, die gerade auf dem Tisch liegen, einfach mal ansprechen können, um uns sozusagen innerhalb zu stärken. Man kriegt das jetzt ja mit. Größere Unternehmen haben halt viel Lobby, wir haben das als Kleine nicht und Corona hat halt gezeigt, dass man zusammenhalten muss und solidarisch auch mal gucken muss, auch ja, wer dann da halt noch so was für Sorgen hat. Und wir haben festgestellt tatsächlich, es sind, auch wenn es branchenfremde Themen sind, eigentlich die gleichen. Das betrifft jetzt natürlich aktuell die Rückzahlungen quasi der Corona-Sofortmaßnahmen.
Jetzt geht es wieder zurück alles, oder wie?
Genau, das ist auch spannend, dass du nachfragst, weil genau wie dir geht es nämlich ganz vielen, die überhaupt nicht wissen, was gerade läuft. Also ich kann da kurz mal ins Boot holen. Die EFB hat halt jetzt quasi Rückzahlung, also man musste ja damals für die Sofortmaßnahmen wurde, als es dann irgendwann technisch möglich war, Hamburg war das, glaube ich, das vorletzte Bundesland, wo man diese Anträge stellen konnte, hat man also einen Liquiditätsengpass für die folgenden 3 Monate angeben müssen. Das war schon sehr kompliziert. Es gab natürlich auch da Restriktionen oder also halt Rahmenbedingungen, die man halt erfüllen musste. Und man hat halt, es war auch für mich, wenn ich jetzt aus meiner Perspektive sprechen kann, man musste halt eine Zahl, man hat tatsächlich ein Feld, in dem man seinen Forecast sozusagen für die folgenden 3 Monate an Ausgaben, was auch immer, den man ja gar nicht einschätzen konnte quasi, was man an Ausgaben hat, ne, was überhaupt machbar ist, angeben konnte. Man musste es schätzen und verständlicherweise wird es jetzt von der IFB-Förderbank halt sozusagen geprüft, was da an Liquiditätsengpass vorliegt bei den Unternehmen. Das ist aktuell der Fall. Bis Ende August hatte man Zeit. Das war viel zu früh. Also einige haben ihre Anträge schon eingereicht. Also es liegen schon Zahlen vor. Aber es wurde jetzt bis Ende diesen Monats noch verlängert. Das ist aktuell Thema, weil diejenigen, die anteilig schon Bescheide bekommen haben, Rückmeldebescheide, und das weiß gerade keiner, die müssen fast oder überwiegend 90-100% der geleisteten Zahlungen zurückzahlen.
Und wie begründet man das tatsächlich?
Naja, es geht ja, so war es auch angegeben, es ist ein Liquiditätsengpass, sprich, ich mache jetzt mal exemplarisch, wenn man jetzt...
Also es ist im Grunde ein zinsloses Darlehen nur gewesen, damit sie durch die schlechte Zeiten kommen, die ganzen Unternehmer, oder?
Genau, es sollte ja deine Liquidität sichern. Also ich erinnere mich auch noch, wenn ich zurückspule, März letzten Jahres in Fernsehsendungen, es gab ein Minister, der halt im Fernsehen sagte, ne, es sollen auf jeden Fall kein Betrieb müsse in die Insolvenz gehen und sie werden Hilfsprogramme organisieren. Darum ging es ja dann, was auf die Beine zu stellen, wo es dann auch darum geht, geht es um einen Kredit, was auch immer. Ich glaube, Tim Melzer, ne, kennen wir ja auch, hat halt gesagt, es nützt auch ein Kredit nichts, weil quasi das Steak, was ich heute nicht verkaufen kann, kann ich morgen auch nicht doppelt verkaufen. Das ist ja das Problem der, ne, des Nachholprinzips, was nicht greift. Aber so ist es quasi, hast du dann im Mai oder im April, warte mal, wenn es jetzt im März der Antrag ging oder April, einen der Monate wird, also bei mir sind es April, Mai, Juni, die Monate, die sozusagen als Grundlage gelten, wenn du dann in dem letzten Monat so viel Umsatz gemacht hast, also es werden quasi Einnahmen gegen, also deine Umsätze, die du gemacht hast, gegengerechnet, dann sozusagen kriegst, so hast du keinen Anspruch auf Förderung. Also, und bei dem Einzelunternehmen ist es so, bei dem Einzelhandelsunternehmen, da wird auch als Grund, ich muss es mal nachgucken, ich habe es mir aufgeschrieben, das ist, ja, es ist wirklich so, es ist auch sehr undurchsichtig und das ist eigentlich auch ein Grund, warum wir zusammengesessen haben. Es ist für eine, also bist ja als Einzelunternehmer, bist du ja auch deine eigene Finanzabteilung, deine eigene Marketingabteilung, du hast vielleicht einen Steuerberater extern, der dich beraten kann, aber es ist halt tierisch untransparent, auch wenn man Rückfragen stellt, muss auch erstmal nachgeguckt werden in den Bedingungen, die sich dann auch nochmal rückwirkend geändert haben. Also ich glaube, es war auch im Antragszeitraum März letzten Jahres so, dass die AGBs mehrfach geändert wurde. Also so richtig übersichtlich ist es nicht.
Also um das mal, ich versuche das jetzt nochmal zu übersetzen für die Leute, die nicht selbstständig sind. Ihr habt also eine Förderung oder eine Geldhilfe bekommen, meistens für 3 Monate, ich sage jetzt mal 20.000 Euro. Das wurde nach klaren Richtlinien vergeben. Dann hat der Staat oder die IFB die Richtlinien verändert und wir jetzt im Zweifelsfall das Geld, was euch ja helfen sollte, wenn ihr denn möglicherweise zu viele gute Ideen hattet und möglicherweise ein bisschen zu erfolgreich wart, jetzt die Kohle wieder haben. Das heißt ja aber auch, dann frage ich mich ja, wenn ich das so hochrechne, weil ich habe das ja auch schon mal gehört, also mein Steuerberater hat mir auch erzählt, dass 9 von 10 Firmen ihre Kohle wieder zurückzahlen müssen. Und das sind keine Konzerne, die der berät, sondern das sind tatsächlich einsame Streiterinnen und Streiter, wie wir beide das ja auch sind, müssen die Kohle zurückzahlen. Ich frage mich, also es hieß ja immer, der Staat muss sich verschulden wegen der ganzen Kohle und so weiter. Ist ja doch irgendwie auch ein Geschmäckle und auch irgendwie ganz merkwürdig, was jetzt eigentlich dann auch mit dem Geld schon wieder passiert. Weil nach außen hin wurde ja immer erklärt, wir müssen jetzt helfen. Scholz hat die Bazooka rausgeholt und am Ende hat er doch nur mit Dartpfeilen geworfen.
Ja, genau, vor allen Dingen, Lars, es wurden ja auch, ich weiß nicht, welche hohe Zahl das jetzt war, es wurden ja so viele Gelder vom Bund auch schon bereitgestellt, die auch überhaupt nicht, zum einen war es anfangs nicht möglich wegen technischer Probleme über Daten, Digitalisierung wollen wir jetzt gar nicht sprechen, aber es war gar nicht abrufbar. Viele Gelder, die halt das Etat, was 2020 zur Verfügung gestellt wurde, wurde irgendwann erst, das betrifft dann die Überbrückungshilfen, ne, wurden erst im nächsten Jahr dann ausgeschüttet, wo einige, wenn man fragt, ich kenne auch einzelne Unternehmen hier, die gewartet haben und 3 Monate überhaupt gar kein Geld bekommen haben. Ne? Also das ist ja auch so eine Sache, du musst dein Geschäft, es ging ja auch darum, dass du liquide bleibst. Ne? Und also es ist tatsächlich so, es war auch die Rede letzten März im Fernsehen von, dass halt Mieten auch übernommen werden. Auch die fallen ja eigentlich unter die laufenden Betriebskosten. Ne? Es geht ja einfach nur darum, dass auch deine Betriebskosten, um deine Liquidität zu sichern, bezahlt wurden. Und das ist halt einfach, wenn du jetzt 100% zurückzahlen musst, auch nicht der Fall gewesen. Und das wurde tatsächlich, ich muss leider so sagen, von einem Olaf Scholz, Finanzminister, im Fernsehen gesagt. Und das ist dann halt fraglich, wenn man dann halt auch bei einer Behörde jetzt in Hamburg nachfragt. Wir kennen auch welche, die hier, ich will jetzt auch gar nicht so viel interner erzählen, aber den, wo man dann nachfragt, wo es heißt, es ist quasi egal, es stand in den Rahmenrichtlinien drin, was jemand, ein Politiker im Fernsehen sagt, man muss sich halt auf die Fakten verlassen und natürlich, man versucht als Unternehmer, als Kleinunternehmer auch immer alles zu wissen, man kann aber auch nicht immer alles wissen und wenn es dann darum geht, dass du deine Umsätze, also wir müssen ja auch was verdienen und wir leben ja auch von, als was weiß ich, Kleinunternehmer, von den Privatentnahmen, die man tätigt und wenn auch das dann einfach gegengerechnet wird gegen das Versprechende deiner betrieblichen Fixkosten, wenn die selbst nicht übernommen wurden, das ist schon irgendwie verletzend. Vor allen Dingen, weil man, wie du es gesagt hast, kreative Ideen, und das sind die Unternehmen, die ich hier in Eimsbüttel kenne, tolle Pakete überlegt haben, wie unser Picknick oder Abendbrot to go oder andere einen Online-Shop eingerichtet haben. Das fühlt sich dann schon so an, als wäre man einfach, als wäre das nicht wichtig. Und ja.
Aber was machen wir denn jetzt mit diesem Fall? Also wir haben jetzt öffentlich drüber gesprochen. Siehst du denn Möglichkeiten? Also werdet ihr jetzt eine Unterschriftensammlung machen? Werdet ihr nochmal eine Eingabe machen? Wir müssen ja auch immer unterscheiden. Das eine ist eine Hilfe, das andere ist eine Überbrückung, das andere sind möglicherweise auch tatsächlich Gelder, die man nicht zurückbezahlen muss. So richtig durchblicken tue ich da auch ehrlich gesagt nicht.
Ja, genau. Also es geht mir auch gar nicht darum, jetzt den Staat oder irgendwas zu blamen. Das ist wieder auch eine Situation mit Corona für alle neu gewesen. Uns war es wichtig, dass wir uns zusammensetzen. Ich möchte hier auch nur aufrufen, wir fangen an, eine Interessenvertretung hier zu machen. Jeder ist eingeladen, kann mir auch privat gerne schreiben, dass da an unseren, wir treffen uns jetzt alle paar Wochen. Das ist ganz, ganz jung. Wir fangen einfach an, uns auszutauschen, weil wir festgestellt haben, es sind ähnliche Sorgen, dass man sich unterstützt. Ich kenne viele, die auch wahnsinnig Angst haben, die jetzt die Gelder sofort zurückzahlen wollen, weil sie einfach nicht, also denken, sie sind Einzelfall damit. Ich möchte nur aufrufen, das seid ihr nicht. Also kommt einfach mal vorbei bei einem unserer Treffen. Es gibt sogar in NRW, weiß ich, eine Interessengemeinschaft, die haben auch jetzt geklagt tatsächlich. Die haben sich eine Kanzlei für Verwaltungsjuristen eingeschaltet, die das auch schon in die Gänge geleitet haben. Also es passiert da auch im Kleinen schon was.
Und ich kann auch zu euch kommen, wenn ich möglicherweise in Eppendorf meinen Laden habe.
Ja. Okay. Also ja, nee, auf jeden Fall für Hamburg allgemein, ne? Nicht nur für Eimsbüttel. Ja. Also wir haben jetzt erstmal angefangen, direkt in unserer Hood zu gucken, wer hatte Interesse. Also definitiv für Hamburg jetzt erstmal, würde ich sagen. Und dann wären unsere Forderungen, also wir möchten auch gar nicht, also mein Anliegen persönlich war, dass wir einfach mal natürlich auch mal sagen können, wie blöd die Situation, wie unangenehm, aber dass man auch mal kreativ neue Vorschläge konzipiert. Also das ist ja gerade interessant, branchenübergreifend. Man sitzt immer so, ich koche meine eigene Suppe, ne, über den Tellerrand hinausschauen und schauen, vielleicht auch mal einen Brief schreiben an unseren Senat. Ich fände es auch toll, wenn man eine Interessenvertretung künftig hat. Da gibt es auch schon, glaube ich, auf Bundesebene sogar Ideen, habe ich auch gehört, Politiker für die Interessenvertretung für Solo-Selbstständige und Kleinunternehmen sozusagen so irgendwann, dass es politisch mal möglich wird, dass da jemand ist, der eine Stimme erheben kann. Weil ich sag dir, Lars, das möchte ich gerne noch sagen, 80% der Unternehmen in Deutschland sind Kleinunternehmen. Da arbeiten 5,7 Millionen Menschen. VW, möchte ich im Vergleich ziehen, hat 260.000 Mitarbeiter, die 450 Milliarden Euro erwirtschaften pro Jahr. ich finde, das ist eine Zahl, die kann man nicht einfach so ignorieren.
Nee, die muss man vor allen Dingen immer wieder sagen, weil natürlich die Rettung von Lufthansa und vielen anderen Konzernen Korrekt. Auch wichtig ist. Aber ja. es darf eben nicht so sein, dass eigentlich der größte Konzern, und das sind die Solo-Selbstständigen und ja. Einzelunternehmer, dass das so untergeht. So, jetzt habe ich auch nochmal einen Aufruf gemacht. Constanze, ja. wir sind ja. schon am Ende. Ja, und jetzt sind wir schon bei der Top 3. Und jetzt müssen wir beide mal Luft holen, denn ja. Wir gehen jetzt an die schönsten Picknickplätze Hamburgs.
Ja.
Nenn mir mal 3 Stück und fangen wir mal bei der Platz 3 an.
Als Platz 3 ist das nicht so schön. So Gott, ich kann die gar nicht werten. Hamburg ist so schön. Hamburg hat schöne Plätze. Also ich glaube, eins meiner Highlights ist tatsächlich außerhalb auch meines Stadtteils Platz 3 dann ich bin ja selber vegan seit langem, ein Fischbrötchen am Hafen zu kaufen und bei den Docklands auf die HVV-Fähre zu fahren.
Ach, herrlich.
Nach Segenne zum Elbstrand. Das ist einer meiner Top 3, würde ich
sagen.
Dann
Platz 2.
Weil man genau mit seinem schönen Ticket auch dann eine kurze Fahrt, eine schöne Bootsfahrt noch dabei hat. Für Touristen immer mein Highlight auch. Dann Jenisch Park, finde ich auch ganz wundervoll. Ich habe letztens eine Kräuterwanderung dort gemacht. Auch wundervoll.
Eine Kräuterwanderung, okay.
Ja, auch ganz spannend.
Und jetzt dein schönster Picknick.
Mein Top 1 ist natürlich in meinem Stadtteil Eimsbüttel, Eimsbütteler Park, kennst du vielleicht
ja.
hinten beim Wasserturm. Es gibt da eine
Nabu-Naturfläche.
Na das finde ich schön. Oder auch ganz besonders schön, Freilichtkino wurde ja auch veranstaltet diesen Sommer wieder. Corona auch konform. Leider ist
Leider.
Ganz toll, kann ich sagen, ist mein absolutes Highlight. Und dort zu picknicken vor der Leinwand, wenn das Wetter schön ist, ist dann meine Top 1.
Das machen wir dann im nächsten Jahr, wenn wieder Wetter ist. Jetzt ist Herbst und unser kleines Gespräch zu Ende. Liebe Constanze, ich wünsche dir wirklich ganz viel, dass du deine Leidenschaft behältst, dass du deine Kraft behältst, nicht nur für dich selbst, dich einzusetzen, sondern für viele andere auch. Danke dir im Namen dieser vielen Ungehörten bisher, dass du diese Stimme erhebst. Ahoi.
Danke. Ja, gerne. Tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger Morgenpost.